Ja, ich möchte euch auch noch ganz herzlich grüßen von der Gemeinde in Oberberg. Ihr kennt alle wahrscheinlich noch den Willi Unger und auch Alexander Wink. Die beiden waren auch schon bei uns als Gastprediger und Jenny und ich waren vorletzte Woche da, bevor ich das vergesse. Ja, ich möchte die Predigt mit einer Frage beginnen. Und die Frage ist, wer ist für dich ein Vermittler? Und die Antwort ist, denke ich, für alle, es ist jemand, der sich für dich einsetzt. In einer Welt voller Missverständnisse, voller Schuld, voller Distanz zwischen Gott und Mensch, brauchen wir einen Mittler, jemanden, der uns versteht, der uns bei Gott vertritt. Und genau das ist die Aufgabe eines hohen Priesters. Und das haben wir schon in der letzten Predigt im Hebräerbrief gesehen. Und das macht Jesus in vollkommener Weise. Er ist der vollkommene hohe Priester. Das wollen wir heute noch mehr vertiefen. In der letzten Predigt im Hebräerbrief haben wir im ersten Teil schon gesehen, dass Jesus unser hoher Priester ist. Wir haben gesehen, dass er größer ist als jeder andere hohe Priester. Und wir haben auch gesehen, dass er trotz seiner Größe nahbar für uns ist. Und dass wir mit all unseren Sorgen und Problemen zu seinem Thron der Gnade kommen können, um dort rechtzeitig Hilfe zu finden. Heute wollen wir das Thema weiter vertiefen, dass Jesus unser hoher Priester ist. Und dazu wollen wir uns zwei weitere Punkte ansehen. Der erste Punkt ist in Hebräer 5, die Verse 1 bis 4, die Anforderungen an einen hohen Priester allgemein. Was musste er erfüllen, um hoher Priester zu sein? Und der zweite Punkt ist Vers 5 bis 10, die Bewährung Christi als unser vollkommener hoher Priester. Schlagt gerne mit mir den Predigttext auf, Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Wir wollen es gemeinsam lesen. Hebräer 5, ab Vers 1. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst die Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Soweit unser Predigttext für heute und ich bitte euch nochmal vor der Predigt aufzustehen. Großer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast. Danke, Herr Jesus Christus, dass du Mensch geworden bist, dass du dich erniedrigt hast, dass du gelernt hast, was wir gleich noch sehen werden, was es heißt, gehorsam zu sein, gehorsam als Mensch bis zum Ende, bis in den Tod hinein. Und ich bitte dich, dass du uns alle in dieser Wahrheit lehrst, dass wir verstehen, dass du dich ganz hingegeben hast für uns bis in den Tod, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du dich selbst als Opfer dargebracht hast, nicht nur wie die anderen hohen Priester Tieropfer, sondern dass du deinen eigenen Leib hingegeben hast und dass du uns so erlöst hast, wenn wir dir gehorsam sind, wenn wir an dich glauben. Dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass du auch die berührst, die dich noch nicht kennen, die noch nicht an dich glauben, dass auch sie verstehen, dass du ihr hoher Priester sein willst. Bitte sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, zunächst wollen wir uns die Verse 1 bis 4 genauer ansehen. Das sind die Anforderungen an einen hohen Priester allgemein. Wir werden es auch anhand gerade von Vers 3 und 4 sehen, dass das die Anforderung an die levitischen Priester war. Und auch diese Anforderungen erfüllt Jesus Christus in vollkommener Weise und übertrifft sie sogar noch. Der Autor des Hebräerbriefs vertieft hier nochmal das Thema, was es bedeutet, dass Jesus unser Hohepriester ist. Das macht er allgemein bezogen auf die bisherigen Hohenpriester, nämlich die aus dem levitischen Bund. Und wir wollen uns das mal genauer ansehen und werden dann im zweiten Punkt sehen, warum Jesus unser vollkommener Hohepriester ist, weil er diese Anforderungen sogar noch übertrifft. Zunächst Vers 1, da steht, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt, in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Und wir sehen den ersten Aspekt, der von den Menschen gefordert ist, die Hohepriester sind, sie müssen Menschen sein, also aus Menschen stammen. Es muss ein Mensch sein, kein Engel oder kein überirdisches Wesen. Auch Gott in seinem normalen Wesen kann kein hoher Priester sein. Und deswegen musste der Sohn Gottes Mensch werden. Er wurde Mensch, damit er unser hoher Priester werden konnte. Wir haben es beim letzten Mal schon gelesen, aber ich will es nochmal vorlesen. 1. Timotheus 2, Vers 5, da steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und jetzt kommt es, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und jetzt müssen wir uns an dieser Stelle die Frage stellen, warum musste der Hohepriester Mensch sein? Und die Antwort ist, nur weil er dann Mitgefühl mit uns haben kann, weil er weiß, wie es ist, schwach zu sein. In der letzten Predigt haben wir in Kapitel 4, Vers 15 gesehen, dass Jesus durch seine Menschwerdung gelernt hat, was es heißt, Mensch zu sein. In Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitgefühl haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise, und da müsst ihr darauf achten, das ist ein bedeutendes Wort, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also Jesus Christus ist vollkommen Mensch geworden, er hat sich vollkommen erniedrigt, er hat die gleichen Versuchungen durchgemacht wie wir, deswegen ist er in ähnlicher Weise durch die Leiden gegangen, aber er hat dabei nicht gesündigt. Und auch in Kapitel 2 schreibt der Autor über die Notwendigkeit der Menschwerdung Jesu, damit er unser hoher Priester werden kann. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 17 und 18. Da lesen wir, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Die hohen Priester haben die Aufgabe, Opfer für die Menschen vor Gott darzubringen, um ihre Sünden zu sühnen, um die Verbindung wieder zu Gott herzustellen. Und das hat damit zu tun, dass die Sünde, die getan wird von uns allen, dass sie immer ein Opfer verlangt. Im Alten Testament brachten die hohen Priester Tieropfer dar. Damit zeigte Gott den Menschen, dass wenn gesündigt wird, dass dann immer das zur Folge hat, dass jemand sterben muss. Sünde hat immer zur Folge, dass jemand mit seinem Leben dafür bezahlen muss, um die Schuld vor Gott zu sühnen. Und die Tieropfer des Alten Testaments, das ist wichtig zu beachten, dass diese Tieropfer die Sünde nicht auslöschen konnten, sondern nur bedeckt haben. Die Vergebung, die die Gläubigen im Alten Testament erfahren haben, die haben sie nur aus Glauben bekommen, weil sie im Gehorsam dieses Tieropfer dargebracht haben oder die hohen Priester haben es für sie dargebracht. Aber die Vergebung haben sie im Prinzip nur bekommen, weil Jesus dann später für sie am Kreuz gestorben ist, weil er seinen Leib als das einzig wahre Opfer dargebracht hat. Und dieses Opfer galt für alle Gläubigen, die bis dahin gelebt haben. Und es gilt auch für uns heute, die wir nach dem Tod von Jesus leben. Und um das zu verstehen, dass die Tieropfer des Alten Testaments, des Levitischen Bundes nicht Vergebung der Sünden bringen können, sollten wir mal in Hebräer 10 schauen, in einen längeren Abschnitt. Schlagt das gerne mit mir auf, Hebräer 10, die Verse 1 bis 9, da wird das sehr deutlich, warum Tieropfer nicht ausreichen. Da lesen wir, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Ja, diese Opfer haben die Leute niemals heilig gemacht. Wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er bei seiner, also das sagt Jesus, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort: Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Damit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Also Jesus hat nicht, wie die levitischen Priester, Tieropfer dargebracht, um die Sünden der Menschen zu sühnen, sondern sein Opfer war es, dass er ein Leib bekommen hat, dass er Mensch wurde und dass er gehorsam bis in den Tod diese Mission, die Gott ihnen aufgetragen hat, erfüllt hat. Dass er gehorsam war bis in den Tod und dadurch diesen ersten Bund, dieses levitische Priestertum aufgehoben hat, um den zweiten Bund einzusetzen. Das werden wir noch im zweiten Punkt sehen, was das bedeutet. Jesus Christus ist die Erfüllung dessen, was die alttestamentlichen hohen Priester nur andeuteten. Ja? Er brachte seinen sündlosen Leib als Opfer für unsere Sünden dar. Und damit schaffte er den Weg, der notwendig war, damit wir Menschen, die wir von Sünde behaftet sind, mit Gott, der absolut heilig ist, Gemeinschaft haben können. Die Priester des Alten Testaments waren aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Levi und speziell aus der Linie Aarons. Ja, und dadurch, Aaron war von Gott berufen und jeder Nachkomme, der Hohepriester wurde, war auch von Gott sozusagen berufen. Und wir werden sehen, Jesus Christus ist auch von Gott berufen als der vollkommene Hohepriester. Das werden wir dann auch im zweiten Punkt sehen. Die Priester des Alten Testaments, beziehungsweise Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde nicht Hohepriester nach der Linie Aarons, sondern Priester nach der Weise Melchisedeks. Aber in diesem ersten Punkt ist es erstmal wichtig zu verstehen, Grundlage für das Amt eines hohen Priesters ist, dass diese Person ein Mensch ist. Und deswegen musste Jesus Christus genauso wie die levitischen Priester Mensch sein. Mit dem Unterschied, dass er nicht gesündigt hat. Der weitere Aspekt oder die weitere Anforderung an einen hohen Priester finden wir auch in Vers 1 und 2, nämlich, dass er in Gottes Auftrag handelt. Ein Hohepriester ist niemand, der sich selbst das Amt ausgesucht hat oder angestrebt hat, sondern er ist immer von Gott eingesetzt worden. Und seine Aufgabe ist es, Opfer darzubringen als Mittler zwischen Gott und dem Volk. Gleichzeitig soll er Mitgefühl für das Volk zeigen, weil er versteht, dass er selber schwach ist und ein Sünder ist, beziehungsweise dass er selber schwach ist erstmal. Das ist der wesentliche Aspekt. Der Priester ist sozusagen ein Brückenbauer zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Gott hat dieses Amt dazu bestimmt, um eine Verbindung zwischen dem Menschen, die er liebt, und sich selbst herzustellen, der keine Sünde ertragen kann. In Vers 2 und 3 sehen wir, dass die hohen Priester nach der Linie Aarons schwach und sündig sind. Wir lesen in Hebräer 5, Vers 2, und 3, ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, der ja auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und das ist eine interessante Beobachtung. Die hohen Priester aus der Linie Aaron sind Menschen wie jeder andere Mensch auch. Ja, sie haben mit Sünde zu tun, sie sündigen immer wieder und deswegen müssen sie vor Gott, vor dem heiligen Gott, bevor sie für die anderen Menschen eintreten können, erstmal für sich selbst Opfer zur Tilgung ihrer Sünden darbringen. Und das zeigt uns, kein Mensch, auch kein hoher Priester, ist vollkommen. Mit Ausnahme eines einzigen Menschen, und das ist Jesus Christus, der aber nicht hoher Priester nach der Linie Aarons ist, sondern nach der Linie Melchisedeks. Und deswegen lesen wir in Hebräer 7, Vers 28, dass dieses Gesetz, was die Priester bestimmte, also nach dem levitischen Gesetz, begrenzt und schwach ist. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 28, denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Also das eine Gesetz, das levitische Gesetz, bestimmte Menschen, die Sünder sind, um für andere Sünder einzutreten, damit sie Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Aber das hat nicht die Erlösung gebracht, die wir Menschen notwendig haben. Die Erlösung kam erst durch diesen zweiten Bund, den Jesus Christus in vollkommener Weise erfüllt hat. Und das war auch in einer anderen Linie. Aber gemein haben diese hohen Priester alle, dass sie von Gott berufen sind, wie wir in Vers 4 lesen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Niemand darf sich selbst zum Priester machen. Aaron wurde von Gott berufen und auch jeder seiner Nachkommen. Priesterschaft ist nicht ein Amt, was man sich selbst aneignet, es ist eine Berufung, eine göttliche Bestimmung an die Menschen, die es ausüben. Deswegen wurde auch Jesus Christus von Gott in dieses Amt des hohen Priesters eingesetzt und er hat es sich nicht selbst ausgesucht. Und diese Anforderungen zeigen, ein hoher Priester muss menschlich, mitfühlend, berufen und im Dienst der Versöhnung stehen. Aber alle menschlichen hohen Priester sind unvollkommen. Das haben wir gesehen, die hohen Priester aus der Linie Aarons, sie waren alle Sünder. Ja, sie sind alle unvollkommen und da bleibt die Frage, gibt es einen vollkommenen hohen Priester? Und die Antwort ist ja, Jesus Christus. Und das wollen wir uns im zweiten Punkt ansehen. Die Bewährung Christi als unser hoher Priester. Schaut nochmal in Vers 5 und 6, da lesen wir, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Jesus sich nicht selbst als hoher Priester eingesetzt hat. Auch Jesus hat sich nicht selbst erhöht. Gott hat ihn berufen in dieses Amt. In unserem Predigttext wird Psalm 2 zitiert, wo es heißt, du bist mein Sohn. Und das spricht von seiner göttlichen Sohnschaft, seiner Eignung. Und auch Psalm 110 wird zitiert, wo es heißt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wer war Melchisedek? Wahrscheinlich ist er uns eher unbekannt oder wenn wir den Hebräerbrief gerade lesen, dann ist er uns schon ein Begriff. Aber man liest schnell über diese Geschichte hinweg, wenn man in 1. Mose 14 das liest, die einzige Stelle, wo er erwähnt wird. Er war König und Priester, der eigentlich nur ein einziges Mal, glaube ich, erwähnt wird. Und das Interessante ist, dass Gott diesen unbedeutenden Menschen, der nur ein einziges Mal erwähnt wurde, dazu nutzt, um eine eigene Linie von hohen Priestern, oder an der Zahl sind es zwei eigentlich, zu machen, weil lange bevor er diesen levitischen Bund geschlossen hat mit Aarons Nachfolgern, dass sie Priester, hohe Priester für das Volk sein sollte, hat er bestimmt, dass dieser Melchisedek quasi diese Linie gründet, wo Jesus Christus dann in vollkommener Weise unser hohe Priester wird, der uns vollkommen bei Gott für uns eintritt. Es war ein Priester, der erst einmal keinen Nachfolger hatte, der scheinbar ausgestorben ist. Aber Gott hat diesen Mann gebraucht, um dann später Jesus Christus als hohen Priester einzusetzen. Und es war ein Priestertum, das nicht von Sünde und Schuld behaftet war, sondern ein heiliges Priestertum, ein himmlisches. Wir lesen weiter in Vers 7 und 8 in unserem Predigttext, dass Jesus Leiden und Gehorsam kennt und dass das quasi das war, was ihn zu diesem Dienst qualifiziert hat. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Wir lesen, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und Tränen Gebet und Flehen dargebracht. Das verweist auf eine besondere Situation in seinem Leben, nicht die Zeit, wo er vom Teufel versucht wurde in der Wüste. Das hat Jesus zwar auch mitgenommen und da hat er gezeigt, dass er ohne Sünde ist, dass er der Sünde widerstehen kann, aber die schlimmste Zeit für Jesus, die schlimmste Zeit, die er durchmachen musste, war kurz vor dem Kreuz auf dem Weg nach Gethsemane. Da wird uns von seinem inneren Kampf und seiner Hingabe berichtet. Und schlag gerne mit mir schon mal gleich das Matthäusevangelium auf, da werden wir gleich ein paar Stellen lesen. Aber ich will euch noch ein paar Sachen bis dahin sagen. Jesus hat als Mensch erlernt, was es heißt, schwach zu sein. Ja? Er hat es selber durchgemacht. Er kennt es nicht nur aus der Theorie, genauso gehorsam. Er war dem Vater bis zum Ende gehorsam. Und wir lesen in Philipper 2, Vers 5 bis 9, Jörg hat es auch letztens in seiner Predigt erwähnt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihn einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Jesus bewährte sich als der große hohe Priester, indem er Gott, dem Vater, bis in den Tod gehorsam war. Der Sünde widerstand und in Gottes Auftrag für uns in den Tod ging, um für unsere Sünden zu sterben. Das war Gottes Auftrag an ihn und darin musste er gehorsam lernen. Er war vollkommen als Gott, aber er kannte es nicht, mit Schwachheit als Mensch behaftet zu sein. Und so musste er im Gehorsam bis zum Ende dem Vater treu sein, diesen Auftrag auszuführen. Und das hat er getan. Er hat den Gehorsam gelernt, wie wir es in unserem Predigttext lesen. Sein schlimmster Kampf war nicht, dass er vom Teufel in der Wüste versucht wurde, sondern sein schlimmster Kampf war die Angst und die Last, die Sünde der Welt zu tragen, vom Gott, dem Vater, getrennt zu sein. Wir lesen in Matthäus 26, wenn ihr in Matthäus seid, Matthäus 26, Vers 39, da lesen wir von diesem inneren Kampf und was es für Jesus bedeutet hat, gehorsam zu sein bis in den Tod. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, der menschliche Wille, das, was Jesus gefühlt hat, was er eigentlich machen wollte, das war nicht ans Kreuz zu gehen, das war nicht die Sünden aller Welt auf sich zu nehmen, von Gott, dem Vater, getrennt zu sein, das kannte er nicht. Er hatte diese stetige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, diese innige Verbindung. Und das war für ihn grausam, daran zu denken, was ihm erwarten würde, wenn er ans Kreuz gehen würde und von Gott verlassen würde. Und deswegen war der Höhepunkt auch des Kampfes von Jesu, als Gott der Vater ihn verlassen hat, weil die Sünden aller Welt auf ihm waren, weil die Heiligkeit von ihm das nicht mehr zugelassen hat, bei ihm zu sein. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 46, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hielt am Gehorsam des Vaters fest bis in den Tod. Er hielt fest, obwohl er wusste, dass das, was sein Leben bis jetzt ausgemacht hat, diese innige Gemeinschaft mit Gott, dieses Unzertrennbare, dass es gebrochen wurde. Und das hat für Jesus alles bedeutet und er hat daran gelernt, gehorsam zu sein. Und deswegen, weil Jesus bis zum Ende gehorsam war, dem Vater, und in den Tod sogar ging, deswegen wurde er, wie es auch in unserem Predigttext heißt, vom Vater aus dem Tod errettet. Wir lesen dazu, das war quasi seine Einsetzung in diesen hohen priesterlichen Dienst, dass Gott ihm wegen seines Gehorsams bis in den Tod aus den Toten wieder auferweckt hat. In Apostelgeschichte 2, schlag das gerne mal mit mir auf, da lesen wir das ganz eindringlich. Apostelgeschichte 2, Abvers 24. Da lesen wir, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagte von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich ja nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es ist mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist ja gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid verheißen hatte, dass aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach der Christus erweckt würde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißungen des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Das war ein längerer Abschnitt, aber er zeigt uns, mit seinem bedingungslosen Gehorsam hat sich Jesus für seinen hohen priesterlichen Dienst bewährt und wurde von Gott dem Vater in diesen Dienst eingesetzt, indem Gott dem Vater ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dadurch lesen wir in unserem Predigttext in Vers 9, dass Jesus dadurch die Quelle des ewigen Heils wurde. In Hebräer 5, Vers 9 heißt es, und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, also nachdem er in diesen Dienst eingesetzt wurde, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Durch sein vollkommenes Opfer am Kreuz, dass Jesus seinen eigenen Leib, nicht nur Tieropfer, dargebracht hat, hat er allen, die an ihn glauben, ewige Vergebung gebracht. In Hebräer 2, Vers 10 lesen wir, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, der Urheber ihres Heils durch Leiden zu verenden. Wir bekommen durch Jesus Christus ewiges Heil, nicht nur zeitlich begrenzte Versöhnung, sondern vollkommene Rettung. Das Opfer von Jesus ist ausreichend und endgültig, nicht so wie die Tieropfer, die begrenzt und unzureichend sind. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir lesen hier, dass Jesus der Urheber des Heils für diejenigen geworden ist, die ihm gehorsam sind. Was bedeutet das? Das sind diejenigen, die an ihn glauben, weil Glaube zeigt sich im Gehorsam. Wenn Jesus uns von unserer Sünde erlöst hat, dann trachten wir danach, ihm gehorsam zu sein. Der Glaube ist nicht unser Werk, sondern Gottes Werk, das er in uns angefangen hat und auch verenden wird. Und wenn Gott in unseren Herzen Glauben bewirkt, dann zeigt sich der Glaube in unserem Leben durch Gehorsam ihm gegenüber. Und das bedeutet nicht, dass wir sündlos sind, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir immer Gottes Willen tun, sondern es bedeutet, dass wir diesen stetigen Wunsch haben, Gott gehorsam zu sein mit unserem Leben, weil wir ihn lieben, weil wir wissen, was Jesus alles für uns getan hat, was er auf sich genommen hat. Und wenn wir dann sündigen, dann werden wir Buße darüber tun, dass wir gegen Gottes Willen gesündigt haben. Das bedeutet es, Gott gehorsam zu sein. Ein Priester, wir lesen zuletzt in Vers 10, dass Christus ein Priester nach Melchisedeks Ordnung ist. Und damit endet dieser Abschnitt. Jesus ist ein Priester eines ewigen Priestertums. Anders als die levitischen Priester stirbt er nicht. Er lebt für ewig und er tritt für immer für uns ein. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 25, er lebt für immer, um für uns einzutreten. Er ist immer beim Vater und er tritt immer für uns ein. Und ich möchte noch ein paar Anwendungen mitgeben. Jesus versteht dich. Er kennt deine Schwächen, deine Zweifel, deine Nöte, die du durchlitten hast oder auch durchleidest. Und du kannst mit allen zu ihm kommen, mit deiner Scham und deiner Sünde, und er vertritt dich bei Gott dem Vater und er vergibt dir. Er steht vor Gott dem Vater für dich ein und er ist dein Fürsprecher. Du brauchst keine menschlichen Vermittler mehr, weil Jesus alles ist, was wir brauchen. Jesus rettet dich. Sein Opfer reicht, es ist für ewig gültig. Wer an ihn glaubt und ihm folgt, der darf gewiss sein, er ist die Quelle des ewigen Heils. In Jesus Christus haben wir den vollkommenen Hohenpriester, menschlich und doch göttlich, mitfühlend und doch ohne Sünde, geopfert und doch lebendig, und er ruft dich und mich heute: Komm zu mir, vertraue mir, ich trete für dich bei Gott dem Vater ein. Und heute feiern wir Pfingsten, und wenn wir mal darüber nachdenken, was wir an Pfingsten eigentlich feiern, dann feiern wir, dass der Heilige Geist auf diese Welt gesendet wurde, dass er unser Tröster ist, das, was Jesus ja vorher verheißen hat, dass der Heilige Geist auf diese Welt kommen wird, um uns ihn selbst groß zu machen. Und vielleicht sollte unser Gebet sein, gerade heute, dass wir dafür beten, dass der Heilige Geist uns Jesus groß macht, dass wir uns darüber freuen, was Jesus alles für uns getan hat, und dass wir vielleicht auch Buße darüber tun, wo wir uns an andere Dinge geklammert haben, wo andere Dinge wichtiger in unserem Leben wurden als Jesus, weil Jesus hat alles für uns gegeben, er hat uns erlöst auf vollkommene Weise. Wir müssen jetzt nicht mehr alljährlich Opfer darbringen, sondern sein Opfer ist ein für alle Mal und es ist ausreichend. Und gerade wenn wir so im Kontext des heutigen Predigtabschnitts schauen, das soll so eine kleine Vorschau auf die nächste Predigt sein, dann sehen wir stehen in der Gefahr, dass wir uns anderen Dingen zuwenden, dass wir uns davon abwenden, was Jesus eigentlich für uns getan hat, dass wir vergessen, dass er sich völlig für uns hingegeben hat und dass wir die Freude an dem Heil verlieren. Und deswegen der Aufruf: Lass uns darüber freuen, dass Jesus unser Hohepriester ist und für uns eintritt, und lass uns das mit in die Woche nehmen und uns auch gegenseitig ermutigen. Und auch gleich beim Abendmahl denken wir an das, was Jesus für uns getan hat. Und das können wir noch einmal mehr machen, wenn wir wissen, dass sein Opfer, ja, das, was das für ihn bedeutet hat, und auch für uns. Amen.